ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Marc Ringel, der Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, ist zu Gast in SWR 1 Leute. Da ist politisch in Frankreich einiges passiert, mit dem nicht so unbedingt zu rechnen war. Noch am Abend der Europawahl löste Präsident Emmanuel Macron das Parlament auf und legte ziemlich schnell Neuwahlen fest. Wie oft tauschen Sie sich vielleicht momentan ein bisschen intensiver mit den Menschen in Frankreich aus?
Sehr, sehr regelmäßig, also auch schon vor den Wahlen. Also das Deutsch-Französische Institut ist eigentlich im Dauerkontakt mit Menschen in Frankreich, nicht nur Politikern, sondern wirklich auch den Menschen auf der Straße, Verbänden. Also der Austausch ist sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr breit.
Und nicht etwa, dass Sie am Schreibtisch sitzen und das per Telefon abklappern, sondern Sie sind auch regelmäßig vor Ort.
Wir sind vor Ort, wir haben Kollegen in Straßburg. Ich bin auch regelmäßig in Paris, also alle 1 bis 2 Wochen. Von daher kriegt man also sehr, sehr gut mit, wie die Stimmung gerade ist, aber auch wie sich die Stimmung verändert im Laufe der Zeit.
Und wie würden Sie die Stimmung auf Frankreichs Straßen aktuell beschreiben?
Na, ich glaube, Frankreich hat Stress. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Zustand oder beziehungsweise eine gute Beschreibung des Zustands, denn es ist eine sehr starke Verunsicherung. Also warum diese Neuwahlen? Man darf nicht vergessen, Macron hat die Neuwahlen nicht ausgerufen, als die ersten Hochrechnungen da waren oder die Ergebnisse der Europawahl, sondern als allein die Prognosen für die Wahl da waren und direkt Neuwahlen, und das hat doch alle überrascht. In Folge gibt es jetzt also zahlreiche Neugruppierungen der Parteien, eine Linksfraktion, die sich gebildet hat, die Nouveau Front Populaire auf der rechten Seite, der Rassemblement National, der sehr stark ist, Macrons eigene Partei Renaissance, die anscheinend wirklich nur nach den Wahlbekundungen auf dritter Stelle landen wird. Also sprich, es ist jeden Tag eine Neuigkeit da, und das schafft natürlich Unsicherheit, es schafft Stress und teilweise auch sehr starken Frust bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Die Ansetzung von Neuwahlen, kam die jetzt nur für uns hier so im angrenzenden Ausland überraschend, oder war das auch tatsächlich in Frankreich nicht absehbar? Wenn Sie sagen, das gab's schon, dass es angekündigt wurde mit den ersten Prognosen, dann hatte zumindest Herr Macron anscheinend einen Plan.
Er scheint einen Plan gehabt zu haben, also so seine Verlautbarung. Er hatte gestern einen offenen Brief an alle Bürgerinnen und Bürger in sämtliche Regionalzeitungen drucken lassen, in dem beschrieben wird, dass er also schon seit Wochen über diese Optionen nachgedacht hat. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Reaktionen an diesem Abend der Europawahl anschaut, ich glaube, es hat jeden überrascht, politische Kommentatoren, aber ich glaube auch einige der engsten Vertrauten von Macron selbst.
Also ich kann mich daran erinnern, dass es bei uns im Fernsehen schön als Meldung unten durchs Bild lief, weil es halt so überraschend kam. Emmanuel Macron, der wurde mal geliebt von den Französinnen und Franzosen, würde ich sagen. Ist diese Beziehung gefühlskalt mittlerweile?
Gefühlskalt würde ich sagen, nein, eher sehr gefühlswarm, denn ich glaube, diese Liebe ist in Teilen in Hass umgeschlagen, beziehungsweise in eine sehr, sehr große Abneigung. Also man hat den Eindruck, dass da eine sehr starke, oder viele, mit denen man spricht, haben den Eindruck, dass da eine sehr starke Abkopplung von dem eigentlich täglichen Geschehen ist, was natürlich in Teilen auch geschürt wird politisch, beziehungsweise dass der Präsident, der ja angetreten ist als Präsident der Disruption, der Reformen, als Taktgeber im Endeffekt, um dieses Frankreich zu reformieren, fit zu machen, als moderne Wirtschaft aufzustellen, dass dieser Präsident einfach zu schnell ist, im Eigentempo arbeitet und damit die Bevölkerung nicht mehr wirklich richtig mitnimmt. Und das sorgt für Frust, also nein, keine Gefühlskälte, sondern eigentlich eher Gefühlswallungen.
Von den neu angesetzten Parlamentswahlen in Frankreich oder vor den Neuwahlen ist Marc Ringel in SWR 1 Leute zu Gast, der Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Vielleicht müssen wir vorher mal so ein bisschen erklären, warum gibt's eigentlich am kommenden Sonntag und eine Woche später, am 7. Juli, 2 Wahlgänge?
Ja, in Frankreich herrscht ungleich in Deutschland das Mehrheitswahlrecht. Das heißt, wir haben 577 Wahlkreise, und in jedem dieser Wahlkreise wird nach Mehrheitswahlrecht ein Kandidat oder ein Abgeordneter für die Nationalversammlung bestimmt. Wenn im ersten Wahlgang ein Kandidat oder eine Kandidatin die absolute Mehrheit kriegt, ist damit die Wahl zu Ende. Klassischerweise passiert es aber nicht, weil sehr viele Kandidaten antreten. Diejenigen Kandidaten, üblicherweise die 2, die am besten abgeschnitten haben, aber theoretisch jeder, der über 12,5% kommt in diesem ersten Wahlgang, kommt dann in die Stichwahl am 7. Juli, und in dieser Stichwahl zählt dann die relative Mehrheit. Das heißt, die Kandidatin oder der Kandidat mit den meisten Stimmen relativ gesehen gewinnt den Platz in der Nationalversammlung.
Auslöser für Macrons Parlamentsauflösung war das Ergebnis von 31,5% des rechtspopulistischen Rassemblement National mit Marine Le Pen. Und einer Umfrage nach vom vergangenen Wochenende in Frankreich wäre diese Partei dann jetzt bei 35%. Hat sich Emmanuel Macron Stand jetzt so ein bisschen verzockt?
Müssen wir abwarten. Das können wir wirklich erst nach dem zweiten Wahlgang sagen, denn vielleicht mal zunächst zu den Umfragen. Vorsicht damit. Denn die Umfragen zeigen an der Stelle nur die Wahlabsicht. Konkret hat aber jeder einzelne Bürger oder jede einzelne Bürgerin in diesem Wahlkreis im Endeffekt die Wahl zwischen einzelnen Kandidaten, die zum Teil persönlich bekannt sind, sodass auch persönliche Präferenzen reinkommen, Animositäten reinkommen und damit diese Wahl extrem unvorhersehbar ist. Also die 35% Rassemblement National können sich abbilden, müssen aber sich hinterher nicht abbilden.
Okay, aber dass das Thema natürlich ein großes ist, finde ich, kann man in diesen Tagen dann auch daran ablesen, dass französische Fußballer bei der EM nämlich dazu Stellung nehmen. Ob Stürmerstar Kylian Mbappé, der am Rande des Turniers sagte, die Extremisten klopfen an die Tür, deshalb geht wählen. Und sein Nationalmannschaftskollege Tchouaméni, der meinte, im Alltag verabscheue ich die Extreme. Ich bin eher für eine Politik der Einheit. Das ist das, was Frankreich am besten repräsentiert. Dass diese zwei sich zur politischen Lage äußern, zeigt das dann schon, wie ernst es ist?
Die Lage ist ernst. Also an dieser Stelle haben wir ganz klar im Endeffekt einen sehr starken Aufstieg der Rechtspopulisten, dieses Rassemblement National unter der Führung von Le Pen bzw. Jordan Bardella, die als Figuren persönlich sehr, sehr gut rübergekommen sind oder sehr, sehr gut rübergebracht wurden, vor allen Dingen auf den sozialen Medien. Aber man darf nicht vergessen, dass dahinter im Endeffekt eine ganz andere Auffassung von Staat steht, eine ganz andere Auffassung, wie die Republik zu funktionieren hat und eine ganz andere Auffassung davon, wie Europa zu funktionieren hat. Nämlich nicht mehr, sondern weniger Europa, ein sehr viel stärker autoritärer Staat. Also alle Themen der Rechtspopulisten, die wir ja breit kennen, die dann im Endeffekt, wenn es wirklich zur Funktion käme, dass also Bardella Premierminister würde, die auch programmatisch umgesetzt würden.
Es geht ja dann auch natürlich darum, das Land mobil zu machen, zur Wahlurne zu bewegen. Wie war denn die Wahlbeteiligung bei der Europawahl in Frankreich und wovon ist jetzt dann auszugehen in den beiden Wahlgängen?
Die Wahlbeteiligung und das Thema mobilisiert, das Thema polarisiert auch die Gesellschaft. Dementsprechend war die Wahlbeteiligung bei der Europawahl sehr, sehr hoch. Wir waren bei 52%, was für Frankreich im historischen Zeitraum die zweitbeste Wahlbeteiligung war.
Parallel zu Deutschland dann so.
Parallel zu Deutschland an dieser Stelle. Die Prognosen für die kommende Wahl, auch da mobilisiert im Endeffekt diese sehr, sehr starke Diskussion, die gerade in Frankreich läuft, die Bevölkerung. Und da sind wir bei geschätzten oder absehbaren 61% Wahlbeteiligung, also auch da ein Rekordniveau für Wahlen zur Nationalversammlung.
Noch jemand hat sich zu Wort gemeldet, Frankreichs Ex-Präsident François Hollande sagt, Macrons Zeit sei abgelaufen, eine politische Neuausrichtung wäre notwendig. Wie hilfreich ist ein solcher Kommentar?
Nein, schwierig an dieser Stelle, weil nicht nur allein von den Rechtspopulisten, also dem Rassemblement National gegen Macron geschossen wird, sondern auch sehr stark von linker Seite. Das ist François Hollande für die Sozialdemokraten, also die Parti Socialiste, aber sehr stark auch von den Linkspopulisten, Jean-Luc Mélenchon mit La France Insoumise, von denen man den Eindruck hat, dass also nicht die Rechten oder Rechtsaußen der eigentliche politische Gegner ist, sondern Macron. Dementsprechend steht Macron von beiden Seiten unter Beschuss und naja, das ist eine sehr unkomfortable Lage.
Wie lässt sich die Entscheidung, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen in Frankreich durchzuziehen, lesen oder deuten? Das versuche ich jetzt mit Marc Ringel, dem Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, mal in SWR1 Leute anzugehen. Es gibt Stimmen, die sagen, Macron sei verrückt geworden, wenn er auf diese Weise sein Land dem Chaos und einer rechtsextremen Regierung ausliefert. Ist er ein politischer Brandstifter? Wie kann man das bezeichnen?
Naja, er spielt zumindest. Also die Argumentation von Macron ist eigentlich gegenteilig, wie Sie es sagen, sondern die Argumentation ist entweder ich oder das Chaos. Das heißt, die Idee war an dieser Stelle mit der Auflösung im Endeffekt gemäßigte Kräfte von links und von rechts zu bündeln, um mit diesen Kräften vielleicht sowas wie eine Koalitionsregierung à la Deutschland oder à la Belgien zu fahren, die für die nächsten Jahre oder für die nächste Zeit der Nationalversammlung bis zur nächsten Präsidentschaft ein positives Programm bringt. Also ich glaube, das war die Strategie, die dahinter gesteckt hat. Ob diese Strategie aufgegangen ist, naja, die Würfel werden noch geworfen, von daher müssen wir mal schauen. genauen, aber zumindest deutet im Moment sehr, sehr viel darauf hin, dass diese Strategie zunächst mal so nicht klappen wird.
An die traditionelle Rechtspartei von Präsident Ex-Präsident Sarkozy heranzukommen, zu einem Bündnis zu bewegen, mit seiner liberalen Koalition, ist das denn in den nächsten, ja, das sind ja nur noch wenige Tage eigentlich, vorstellbar?
Wird schwierig vorstellbar sein, weil auch in dieser Partei sich selbst im Endeffekt der rechte Flügel abgespalten hat und sich eher dem Rassemblement National von Le Pen angenähert hat. Also sprich, selbst in dieser Partei sind Fliehkräfte am Werk, die also letztlich auch die Konservativen oder die Klassisch-Konservativen ein Stück weit zerlegen.
Was ist mit einem möglicherweise längerfristigen Plan, dass die Rechtsextremen an die Macht kommen und kurz vor den Präsidentschaftswahlen 2027 dann unpopulär wären? Das ist natürlich auch ein heißes Eisen, wenn man so denken würde aus Macrons Sicht, oder?
Es wäre ein sehr heißes Eisen, es wäre eine sehr sportliche Wette. Also prinzipiell könnte das gehen. Also Macron kann als Präsident jeden Premierminister ernennen, dementsprechend auch einen Premierminister Badelat, also sprich die Galionsfigur, der von rechts außen, von Rassemblement National, in der Hoffnung, dass die so viel Chaos anrichten werden in den nächsten 2 Jahren bis zur Präsidentschaftswahl, dass im Endeffekt das Land gemerkt hat, also die sind nicht regierungsfähig, dementsprechend also dieses Experiment nie wieder. Der Preis allerdings wäre natürlich extrem hoch, denn der ist nicht nur politisch für Frankreich, sondern Instabilität, Chaos hieße natürlich auch zum Beispiel eventuell Chaos in Europa, so das Ganze, was sich auf Europa überträgt, oder natürlich zum Beispiel das Thema Märkte, das Thema Wirtschaft, wo sich das Ganze natürlich dann auch in Unruhe widerspiegelt.
Da hören wir schon den Volkswirt Marc Ringel raus. Wir gucken später auch noch über die Landesgrenzen hinweg, was das bedeutet, wenn tatsächlich die Abstimmung so laufen sollte, dass es noch einen größeren Rechtsruck gibt. Sollen wir Jordan Bardella vom Rassemblement National so ein bisschen mal anpinseln? Da gibt's auch die verschiedensten Formulierungen. Er sei eine Kunstfigur von Frau Le Pen. Wie würden Sie ihn beschreiben?
Das scheint relativ nahe zu kommen. Also wir haben im Endeffekt einen sehr jungen Politiker, 28 Jahre, aus den Pariser Vorstädten, aus der Banlieue, also sprich den schlechten Verhältnissen oder den schwierigen Verhältnissen, soziale Brennpunkte, die in Frankreich eigentlich über Jahrzehnte nicht in den Griff bekommen wurden, der dementsprechend auch alle Probleme von Kriminalität, Drogen, Unsicherheit angesprochen hat und sagt, er hat sie selbst erlebt, zumindest als Narrativ, aber aufgebaut wirklich und großgezogen letztlich politisch von Le Pen und ihren Beratern und damit zum Star der sozialen Medien geworden. Also Bardella war extrem präsent für die Europawahlen auf TikTok, was natürlich ein Medium ist, wo man innerhalb kurzer Zeit sehr viele Follower kriegt, auch unwidersprochen diese Follower kriegt. Und dieser Raum wurde sehr, sehr clever von Bardella genutzt, um die Parolen des Rassemblement National zu verbreiten.
SWR1 Leute geht weiter mit dem Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, Marc Ringel. Kann es sein, dass Macron Angst nicht unbedingt kennt, dass er kein Problem damit hat, unbeliebte Entscheidungen zu treffen?
Angst weiß ich nicht, aber definitiv keine Probleme damit, unbeliebte Entscheidungen zu treffen. Also an der Stelle ist ganz klar, er sieht sich als Taktgeber für das Land. Damit ist er ja 2017 angetreten, Frankreich zu modernisieren, die Wirtschaft zu modernisieren, die Verwaltung zu modernisieren. Und diesen Takt bestimmt er und diesen Takt gibt er vor. Und das ist eigentlich ein sehr starkes Charakteristikum von seiner Präsidentschaft.
Und der Mann scheint ja wirklich sehr straight zu sein, wenn man so in seine Vita schaut, als Schüler angekündigt, ich werde meine Französischlehrerin heiraten. Hat er gemacht, hat ihm keiner geglaubt damals. Als Finanzmann angekündigt, ich werde Präsident, hat er geschafft, hat ihm auch keiner so richtig abgenommen. Also der kennt seinen Weg.
Er kennt seinen Weg, er zieht seinen Weg auch durch. Also auch das haben wir politisch gesehen. Also Rentenreform, was ja sehr, sehr unpopulär war in Frankreich. Also das Rentenalter hochzusetzen auf 64 Jahre. Andere Reformen, die extrem unpopulär waren, die er durchgezogen hat und die er durchgebracht hat. Auch, wir erinnern uns, die Gelbwesten, was ja damals also ein Massenprotest war gegen hohe Energiepreise, gegen hohe Lebensmittelpreise, was er letztlich im Endeffekt durchgezogen hat. Er hat als Lösung die Bürgerräte rausgebracht. geholt aus dem Hut, indem er letztlich an der Stelle Diskussionsforen geschaffen hat, um das Ganze zu unterfüttern, die Politik zu unterfüttern, was aber nichts daran geändert hat, dass die Politik durchgezogen wurde.
Und Sie haben eben, während die Musik lief, schon deutlich gemacht, was für eine Art Taktgeber er ist, also auch so im Einhalten von Terminen, nämlich wie?
Na, der Takt ist eher. Also er versteht sich sehr stark als Zeitgeber. Also es gibt ja die Anekdote von der Landung der Alliierten, Prinz Charles, der gewartet hat und ich glaube eine Viertelstunde gewartet hat auf Macron, weil Macron chronisch unpünktlich ist. Also an dieser Stelle ist ganz klar, er gibt den Takt vor, aber der Takt ist sein Takt.
Okay, und da müssen alle mitmachen. Macron hat mit Blick auf die jetzt anstehenden Wahlen angekündigt und die Umfragen, die wir eben schon besprochen haben, die wird auch er kennen, dass sich danach die Art des Regierens grundlegend ändern müsse. Was kann er damit genau meinen? Also ist das schon so ein Eingeständnis?
In Teilen ja. Also ich glaube, an der Stelle ist ganz klar, da ist er jetzt sehr, sehr deutlich unter Druck, sowohl von rechts als auch von links, im Endeffekt Änderungen an seinem Programm zu machen, stärker zuzuhören, stärker Kompromisse einzugehen. Und schon allein der Brief an die Französinnen und Franzosen, der abgedruckt wurde gestern in den Tageszeitungen, da gab es schon das Eingeständnis, ich habe gehört, das Thema Immigration ist ein Problem für euch, das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum ist ein Thema für euch, dementsprechend werde ich diese Probleme prioritär angehen. Also ich glaube, an dieser Stelle ist sehr, sehr stark dieses Signal da, dass man die Leute mehr mitnehmen will.
Ich finde es nur so bemerkenswert, weil er ja anscheinend extrem selbstsicher ist. Ne? Wenn er sagt, ich habe das wahrgenommen, ist das ja vielleicht auch ein bisschen spät, aber er sagt ja auch selber dann zu seinem Volk, sie können mir vertrauen, dass ich bis Mai 2027 als Präsident handeln werde. Das ist kaum noch zu überbieten an Selbstsicherheit.
Die Selbstsicherheit ist, glaube ich, da. Auf der anderen Stelle darf man nicht vergessen, was wäre die Alternative. Also er könnte potenziell zurücktreten, das ginge schon. Dann hätten wir Präsidentschaftswahlen, auch hier Mehrheitswahlrecht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Le Pen sehr, sehr gute Chancen hätte, wären bei diesen vorgezogenen Wahlen gar nicht so schlecht. Also von daher ist er letztlich ein Stück weit auch dazu verdammt, weiter zu regieren oder weiterzumachen, um aus seiner Sicht das Schlimmste zu verhindern.
Jetzt ziehen wir in SWR1 Leute die Parlamentswahlen in Frankreich gedanklich mal vor. Der Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, Marc Ringel, ist weiter zu Gast. Wie kann ich mir das vorstellen, Franzosen im Ausland bedient sozusagen? Wen haben die zur Wahl?
Auch die haben Vertreter zur Wahl, also für das Ausland eingeteilten bestimmte geografische Zonen, also zum Beispiel für uns Deutschland, Osteuropa, wird ein Abgeordneter in die Nationalversammlung gewählt. Und auch die haben nach dem Mehrheitswahlrecht verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Also konkret Vertreter der Partei von Macron, Vertreter von der Nouveau Front Populaire, also der Linken, und Vertreterin für den Rassemblement National von Marine Le Pen.
Und die Kandidaten sind alle bekannt?
Die Kandidaten sind meistens bekannt. Also der Klassiker ist an dieser Stelle natürlich, dass man also die Person kennt, dementsprechend auch kennt, wofür die Person steht. Ja. Im Fall des Rassemblement National scheint es also aktuell der Stand zu sein, dass man also nur Wahlflyer hat für die Auslandsfranzosen, Französinnen, Franzosen hier in Deutschland, der also Le Pen zeigt, der ihren Stellvertreter Badelat zeigt und den Slogan wählt den Rassemblement National, aber über die Kandidatin selbst wenig aussagt.
Noch nicht mal ein Bild?
Bild auch keins. Zumindest bis jetzt nicht, aber wir haben noch Zeit bis zu den Wahlen.
Das ist ja spannend. Welche Ausgänge der Wahl in zwei Wahlgängen sind denn dann jetzt tatsächlich denkbar?
Wir haben verschiedene Szenarien. Also im Endeffekt, wie gesagt, über die Mehrheitswahlrecht ist es sehr, sehr schwer abzuschätzen, aber spekulieren wir mal. Szenario Nummer eins, die Rechtspopulisten rechts außen, der Rassemblement National gewinnt. Dann hätten wir im Endeffekt vermutlich Macron, der Jordan Bardella als Premierminister beruft und dementsprechend rechts außen an der Regierung. Eine weitere Möglichkeit wäre rechts außen plus in Teilen der Konservativen, die nach rechts gedriftet sind und so eine Art Koalitionsregierung bilden. Da hat Bardella schon gesagt, zu dieser Konstellation steht er nicht als Premierminister zur Verfügung. Wir werden sehen. Variante Nummer zwei, das linke Spektrum, der Nouveau Front Populaire, gewinnt an dieser Stelle also eine Regierung von der linken Seite. Auch da 30% ungefähr der des Wahlinteresses, aber auch da, wie sich es in Mehrheitswahlrecht übersetzt, mal sehen. Das wäre dann eine linke Regierung, die also sehr stark auf Gegenkurs zu Macron gehen würde. 20% der Wahlabsichten für Macrons Partei Renaissance, daher an dieser Stelle eher unwahrscheinlich, aber vermutlich der Versuch, hinterher von beiden Lagern gemäßigte Politikerinnen und Politiker zusammenzubilden, zu so einer Art Koalition der Vernunft, Koalition zur Aufrechterhaltung der Ordnung, also da wieder der Spruch, das Chaos oder ich, Macron, und das im Endeffekt als Option, um eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden, die Macron oder bestimmte Politikelemente als Kompromiss aller einer Koalitionsregierung unterstützt.
Wenn die extreme Rechte auf rund 40% käme, dann könnte Macron nur noch verfassungsrechtlich, aber nicht realpolitisch Präsident bleiben?
Doch, er kann und er wird, das hat er ja angekündigt, genau, Präsident bleiben, also bis 2027 ist er sicher im Amt. Die Frage ist allerdings, wie die Politik hinterher aussieht, denn die Auflösung der Nationalversammlung nochmal zu zünden, das geht wirklich erst laut Verfassung in einem Jahr wieder. Also ein Jahr muss jetzt mit einer neuen Regierung irgendwie geartet durchregiert werden. Was wir allerdings vermutlich in dieser Konstellation erleben würden, wäre vermutlich ein sehr starker Streit bzw. Krieg zwischen Premierminister bzw. Parlament und dem Präsidenten. Denn viele Elemente in der französischen Verfassung, also zum Beispiel das Primat der Außenpolitik, aber auch in Teilen Verteidigungspolitik, die dem Präsidenten zugeschrieben werden, sind nicht wirklich so fest in der Verfassung drin. Das ist im Endeffekt tradiertes Recht, also ja, Recht, was so gelebt wurde seit de Gaulle, aber nicht wirklich in der Verfassung drinsteht. Und ob wirklich ein Rassemblement National, ob Le Pen wirklich auch das anerkennen würde, speziell auch mit Europapolitik, das ist durchaus die Frage. Also da wären Verfassungskonflikte vorprogrammiert.
Bei allen Szenarien, die jetzt aufgemalt wurden, sehe ich aber dann Macron nicht wirklich als eine Art eines Gewinners. Also der kann da schon gar nicht mehr werden.
Das sieht nicht danach aus, nein.
Das heißt, er hat demnächst dann eher so die Rolle des Moderators zwischen dem ganz rechten und dem linken Flügel?
Das kann durchaus sein. Das wäre auch durchaus eine Rolle, also die im französischen System dem Präsidenten zukäme. Denn in diesem Präsidialsystem schwebt der Präsident ja eigentlich ein Stück weit über dem Parlament. Das heißt, er gibt Rahmendaten vor, aber letztlich ist es der Premierminister, der eigene Politik Felder durchsetzt, umsetzt. Das hat sich mit Macron sehr stark geändert. Also Macron wird oft als Hyperpräsident bezeichnet, der also wirklich in die einzelnen Themen reingegangen ist, selbst sehr stark auch Wahlkampf gemacht hat für Europa, auch jetzt wieder für die Wahlen zur Nationalversammlung, was eigentlich klassischerweise für Präsidenten oder andere Präsidenten haben sich da deutlich stärker in Zurückhaltung geübt.
Frankreich mit politischen Unruhen im Land, aber Frankreich hat natürlich auch einen Part in Europa, der nicht ganz unwichtig ist. Marc Ringel, der Leiter vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Hier bei uns in Deutschland sieht's jetzt politisch auch nicht ganz prima aus. Vom kaputten deutsch-französischen Motor nach der EU-Wahl habe ich gelesen, dass die EU aktuell führungslos sei. Gehen Sie damit?
Nö, also soweit würde ich nicht gehen. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, dieses Thema deutsch-französischer Motor wird oft sehr, sehr stark reduziert auf Politiker, sehr, sehr stark, oder das war ja die Diskussion, versteht sich der Kanzler mit dem Staatspräsidenten, wie wir gesehen haben, sie verstehen sich, also vielleicht eher ein
Arbeitsverhältnis. Obwohl sie so unterschiedlich sind.
Obwohl sie sehr unterschiedlich sind, aber man darf nicht vergessen, diese deutsch-französische Zusammenarbeit ist ja sehr viel mehr als einfach nur zwei Politiker, die sich mal besser, mal schlechter verstehen, sondern wir haben im Endeffekt das Sonderverhältnis, dass wir sehr viel Zivilgesellschaft haben, also allein 2500 Städte, Kommunalpartnerschaften, sehr viele gemeinsame Institutionen, also zum Beispiel eine gemeinsame deutsch-französisch-parlamentarische Versammlung, gemeinsame Industrie- und Handelskammern, also sehr, sehr viel mehr, was die Menschen verbindet und damit auch Motor sein kann und durchaus auch Motor der Gesellschaft. Also kaputt, nein. Aber ganz klar, auch das muss man sagen, die Wahlen werden natürlich Einfluss haben auf die Europapolitik. Sehr deutlich sogar.
Nämlich welche könnten das sein? Klar, abhängig vom Ergebnis, ist mir schon klar, aber worauf zielen Sie ab?
Naja, nehmen wir einfach mal unser Szenario, was wir ja gerade durchgesprochen hatten. Der Rassemblement National stellt wirklich die Regierung. Die haben gestern ihr Wahlprogramm in Paris vorgestellt und klassischerweise auch in Frankreich wie in Deutschland hinter jedem Politiker, der Wahlwerbung macht oder der überhaupt sich präsentiert, ist die nationale Fahne und die Europafahne. Der Europafahne hat gefehlt gestern. Es war nur die französische Flagge. Also das heißt, dieses Europa der Nationalstaaten, was ja sehr stark von Le Pen und diesem Rassemblement National propagiert wird, das ist durchaus ernst gemeint in dem Wahlprogramm drin, dass also europäische Richtlinien nicht mehr eingehalten werden, zurückgefahren werden, rückverhandelt werden. Also ein Rückbau der europäischen Einigung, was nun durchaus überhaupt nicht im Interesse Deutschlands ist und sein kann.
Sie hatten ja eben das vorhandene deutsch-französische Verhältnis angesprochen mit ganz vielen Verbindungen halt auch, die über den politischen Rahmen hinausgehen. Da gucken wir später auch nochmal drauf. Aber nochmal diese europäische oder diese Wichtigkeit für Europa. Ich habe in einem italienischen Kommentar gelesen, dass die Rolle der beiden zuletzt, Frankreich und Deutschland, nicht groß war, aber jetzt verschwindet auch noch der Anschein.
Sie ist schon weiterhin groß, beziehungsweise wenn Deutschland und Frankreich, die ja durchaus in vielerlei Hinsicht Gegenpole sind, das ist ja eigentlich gerade das Spannende daran, wenn diese Gegenpole sich einig sind, kommen in der Regel Kompromisse dabei raus, die auch von anderen Staaten Europas mitgetragen werden können. Also sprich, sobald sich diese beiden Parteien, Frankreich, Deutschland, mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen einig sind und zu einer Linie führen für Europa, ist es häufig ein Kompromiss, in den auch Belgien, die Niederlande, Italien, andere Länder mitgehen können und damit ein Kompromiss für Europa. Dementsprechend ist dieses Zweierverhältnis so bedeutsam und bedeutsam über die beiden Länder auch hinaus. Wenn das natürlich jetzt verloren geht oder systematisch von der einen Seite nicht mehr gewollt würde, hätte das natürlich zwangsläufig Auswirkungen auf Europa, dass im Endeffekt die Institutionen ein Stück weit blockiert werden, wenn Frankreich mit seiner sehr starken Stimme in der EU, zweitgrößte Volkswirtschaft, also wirtschaftlich, politisch wirklich eine Macht, im Endeffekt das Ganze nicht mehr wollte, sondern sagt, also wir brauchen nicht mehr Europa, wir brauchen weniger Europa. Das dürfte schon einiges blockieren oder würde einiges in Frage stellen.
Wenn man sich aus Europa sozusagen wirtschaftlich rausziehen würde, was hätte das? Sie sind Volkswirt und haben da wahrscheinlich einen Blick drauf. Was hätte das für oder was könnte das für Folgen haben?
Naja, im Endeffekt viele verschiedene. Also wir wollen jetzt gar nicht irgendwelche Schreckensbilder an die Wand malen. Nein. Aber an dieser Stelle potenziell wäre es wirklich zum Beispiel Chaos oder würde es Chaos in Frankreich geben, würde das natürlich auf die Finanzmärkte ausschlagen. Das heißt, wir wären im Endeffekt bei einer Situation, wo man, naja, zumindest als europäische Zentralbank die Angst haben müsste, eventuell eine neue Euro-Krise zu haben. Wie gesagt, es sind extreme Schreckensbilder. Von daher, nein, dazu wird es nicht kommen. Also dieser Warnhinweis an dieser Stelle direkt auch nochmal gesetzt. Aber wie gesagt, einfach mal in Extremen gedacht oder Extremen gesprochen. Ansonsten ist natürlich die EU sehr stark in handelspolitischen Fragen unterwegs. Also wir haben ja die Diskussion, wie verhalten wir uns zu den Chinesen, wie verhalten wir uns zu den USA, wo ja sehr viel auch handelspolitisch über die Globalisierung Druck kommt, dem wir standhalten müssen. Und standhalten können wir nur, wenn Europa geeint ist und mit einer Stimme spricht. Was auch dann wiederum durch so eine neue französische Regierung unter dem Rassemblement National durchaus gefährdet wäre.
Esperance, Leute, geht weiter mit dem Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, Marc Ringel. Es gab vor Wochen den großen Staatsbesuch Macron in Deutschland bei Olaf Scholz. Da gab es dieses Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Typen. Sie haben eben schon deutlich gemacht, dass es weit darüber hinausgeht, das deutsch-französische Verhältnis, über die politische Ebene, sondern eher gesellschaftlich. Wenn man das nochmal so ein bisschen unterstreichen möchte, wie viele Vereine, welches Engagement es da gibt, auch Ihr Institut natürlich davon lebt und dafür ein Beispiel ist. Wie wichtig ist das?
Es ist extrem wichtig. Also an dieser Stelle, ohne jetzt in Superlativen zu reden, sind wir wirklich weltweit einzigartig als Deutschland und Frankreich. Denn es gibt keine zwei Länder auf diesem Planeten, die so enge Verbindungen haben, nicht nur politisch, sondern in der gesamten Breite der Zivilgesellschaft. Also an der Stelle reden wir wirklich davon, dass es gemeinsame Verbände gibt, gemeinsame Initiativen, gemeinsame Projekte und wie gesagt 2500 Städte, Gemeinde, Kommunalpartnerschaften, wo also wirklich die Menschen zusammenkommen. Wir haben Institutionen wie das Deutsch-Französische Jugendwerk und jetzt könnte es abendfüllend werden, aber ich spreche an dieser Stelle ab. Also es gibt eigentlich wirklich keinen anderen Ort auf dieser Erde, wo so eng Gesellschaften aneinander gebracht werden, zueinander gebracht werden und damit sich gegenseitig kennenlernen. das ist letztlich auch der Hintergrund ein Stück weit für das Deutsch-Französische Institut. Also wir wurden ja 1948 gegründet, sind damit älter als die Bundesrepublik, aber in dem Gedanken damals gegründet, dass es also wichtig ist, dass es ein Verständnis gibt für die jeweils andere Seite, und das ist unser Job. Wir erklären, was in Frankreich passiert, warum es passiert, warum auch Sachen anders gesehen werden, und versuchen damit ein Verständnis dafür zu schaffen, was die jeweils anderen Themen sind, aber auch Akteure zusammenbringen, Netzwerken, also auch das ist letztlich so unser Kernbereich. Also von daher sind wir Teil einer gesamten Familie, die im Endeffekt für Völkerverständigung sorgt.
Sie haben eben schon auf politischer Ebene gesagt, dass Sie keine Horrorszenarien aufmalen möchten, aber ich denke mal, dass Sie sich auch als Institut damit beschäftigen, was Ihre weitere Arbeit angeht, wenn der Rechtsruck noch weitergeht in Frankreich. Was hieße das?
Na klar, an dieser Stelle hieße das sehr viel mehr Erklärung, auch sehr viel mehr Mahnung und Aufklärung über das, was passiert. Denn, sagen wir mal, Erklärung heißt ja nicht einfach nur Sachen beschönigen oder Sachen nett darstellen und einfach nur ja gute Wetter oder gute Laune-Themen ansprechen. Sondern es heißt auch durchaus zu mahnen, wenn an dieser Stelle Sachen eventuell einen schiefen Trall kriegen, also wenn sich deutsch-französische Beziehungen verschlechtern würden, und da an dieser Stelle auch wirklich die Stimme zu erheben, öffentlichkeitswirksam zu sagen, stopp, an dieser Stelle ist hier gerade was im Argen, an dieser Stelle geht hier gerade was schief, und Vorsicht damit.
Und das heißt, diese Arbeit wäre dann in Gefahr?
In Gefahr? Nein. Also an dieser Stelle sind wir letztlich von der Finanzierung her oder von der Unterstützung her voll durch die deutsche Seite finanziert, durch die öffentliche Hand. Also von daher.
Aber Frankreich wäre nicht mehr offen.
Frankreich wäre schwieriger zu bearbeiten. Ich glaube, man kann es so sagen. Also an dieser Stelle gingen die Kontakte weiter. Die Kontakte sind auch breiter als jetzt wirklich nur politische Kontakte, sondern da haben wir auch Kontakte in die Breite der Gesellschaft rein. In vielen Städten, es ist nicht nur Paris und die Pariser oder nationale Politik, sondern auf allen Ebenen. Und diese Kontakte bleiben weiterhin bestehen. Aber ganz klar, zumindest von der politischen Seite her, wenn eine französische Regierung sagen würde, ach, Deutschland war nett, brauchen wir jetzt aber an dieser Stelle erstmal nicht. Wir kümmern uns um uns. Das ist klar, das macht unsere Arbeit oder würde unsere Arbeit nicht einfacher machen.
Ich möchte nochmal die politische Entwicklung in Vergleich setzen, weil das ist natürlich schon auffällig auf französischer Seite. Der extrem rechte Flügel, angeführt von Marine Le Pen seit Jahren. In Deutschland ist es das Aufkommen der AfD. Ist da Frankreich so eine Art politische Vorlage von Deutschland?
Nein, Teilen ja. Also wir erleben andere Strategien. Also die AfD hat sich ja im Zeitablauf deutlich radikalisiert, wirbt auch im Endeffekt jetzt mit dieser Radikalität, sodass man an dieser Stelle sehr, sehr klar weiß, woran man eigentlich ist. Auf der anderen Seite in Frankreich war es so, dass der Rassemblement National oder früher Front National unter Le Pen Senior im Endeffekt eigentlich sehr, sehr stark von dieser Rechtsaußenecke kam und mit sehr aggressiven Parolen aufgefallen ist. Marine Le Pen hat das Ganze umgekehrt und hat die Strategie in der sogenannten Normalisierung oder Dedämonisierung gefahren. Das heißt, diese Partei als normale rechte bürgerliche Kraft im Endeffekt zu etablieren, was auch im Zeitablauf anscheinend sehr, sehr gut gelungen ist. Also die Strategie ist sehr stark, wir sind eine normale konservative Partei. Alles, was aus dieser ja im Endeffekt Maske oder diesem Anstrich ausbricht, hat sie sehr, sehr schnell abgeschaltet. Also indem Leute, die mit rechtsextremen Aussprüchen aufgefallen sind, wurden direkt aus der Partei rausgekegelt. Sie hat ja auch im Europäischen Parlament die Zusammenarbeit mit der deutschen AfD aufgekündigt. Also sie war sehr, sehr gut darin, im Endeffekt eine Normalisierung beizuführen, was letztlich eine andere Strategie ist, die aber anscheinend verfängt.
Es wären Leute weiter mit dem Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, Marc Ringel, und Hörerreaktionen sind reingekommen, etwa von Claudia Römer. Vielen Dank für die Sendung, schreibt sie. Es fällt so schwer, die Ereignisse in Frankreich richtig einzuordnen und zu verstehen. Die Beziehung zu Frankreich und die Wahl sind so wichtig für Deutschland und die Zukunft der EU. Das haben wir schon so ein bisschen aufgedröselt. Vielleicht kann Ihr Gast das Interview der Taz mit den Klaasfelds und ihre Position zu Rassemblement National einordnen. Da müssen Sie, glaube ich, erstmal ein bisschen erklärend drauf eingehen, bitte.
Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir einen Tack rausholen. Also genau. Zunächst vielleicht mal zu Serge und Brigitte Klaasfeld. Die sind unter dem Schlagwort Nazi-Jäger bekannt geworden. Das ist ein Ehepaar, was in Frankreich also Nazi-Verbrechern hinter nachgeht, die aufspürt und vor Gericht bringt. Also an dieser Stelle eine sehr, sehr klar demokratische Funktion oder Unterstützung der Demokratie. Und Glasfeld hat jetzt in einem Interview gesagt, wenn jetzt die Wahlen sind und er vor die Wahl gestellt ist, wird er Rassemblement National wählen, also die Partei von Le Pen, was zunächst überraschen mag, aber das erklärt sich, wenn man auf die andere Seite des Spektrums schaut, nämlich die Linkspopulisten, die jetzt ja in dieser linken oder in diesem linken Bündnis sind, dem Nouveau Front Populaire, denn da der von den Linkspopulisten, der Chef Jean-Luc Mélenchon, ist durchaus auch eine Figur, die sehr stark spaltet. Der hat im Europawahlkampf einen sehr stark pro-palästinensischen Wahlkampf gemacht, Macron angegriffen und gesagt, dass also viel zu wenig Unterstützung für die Palästinenser gefahren wird. Das Handelsblatt, um das vielleicht mal zu zitieren, hat ihn als Versteher der Hamas gekennzeichnet. Und in diesen pro-palästinensischen Ausführungen kamen durchaus auch Zungenschlägereien, die definitiv anti-Israel, anti-zionistisch, teilweise auch diskutiert, anti-jüdisch gesehen wurden. Das würde er weit von sich weisen, aber diese Tendenzen sind da, sodass man sagen muss, auch im Endeffekt diese linke Seite des Spektrums ist als Wahl durchaus problematisch für die Französinnen und Franzosen.
Weil es wirklich dann auf beiden Enden oder an beiden Enden so extrem ist.
Weil es an beiden Enden so extrem ist und man, wie gesagt, mit diesem Mehrheitswahlrecht unter Umständen die Wahl zwischen genau diesen beiden Extremen hat, was durchaus eine unmögliche Wahl wäre.
Achim Burger, SWR1-Hörer aus Mauer, hat geschrieben zur Diskussion Frankreich, Macron kann und muss man doch einfach feststellen, Macron tut das, was ein Präsident tun muss, unabhängig davon, ob es auch schwierig werden könnte. Natürlich hat sich Frankreich seine Probleme, aber das wird geführt, auch wenn das dem ein oder anderen nicht gefällt. Hier unterscheidet sich der wichtigste noch Freund und Partner Deutschland diametral von unserem Kanzlerkomplettausfall, wie er es nennt, wo so etwas hinführt, kann man täglich beobachten. Aber dass da beide Länder tatsächlich so ein bisschen auseinandergehen in der Führung, das haben wir ja auch schon deutlich gemacht.
Die Führung beider Länder geht auseinander, die Entscheidungen auch,
Mehr muss man dazu dann nicht sagen. Liebes Team, Macron trägt die Hauptverantwortung für das Erstarken der Rechtsradikalen in Frankreich, schreibt Kurt Gühner. Seitdem 2017 von einer republikanischen Mehrheit in der Stichwahl erstmals Macron ins Amt gehievt wurde, bereitet er den Rechtsradikalen mit einer unsozialen Politik letztlich nur für wenige Millionäre den Weg, kooperierte zuletzt immer unverhohlener mit ganz rechts und setzte nicht nur die Rentenkürzung undemokratisch unter Umgehung des Parlaments durch. Ist das eine Ursachenanalyse dafür?
Na, es wäre ein ganzer Diskussionsabend, ob man diese Meinung so gelten lassen kann. Also Macron ist ja sehr stark angetreten, entweder ich oder rechts, beziehungsweise das Chaos, was durch Rechtsaußen produziert wird. Also von daher ist es durchaus im Endeffekt ein Gegensatz. Was natürlich aber auch passiert ist in der Nationalversammlung, ist, dass die klassischen Fronten, also rechts versus links im politischen Spektrum, im demokratischen Spektrum durchaus auseinandergebrochen sind für diese Sammlungspartei von Macron und damit im Endeffekt ist eigentlich jenseits der Partei von Macron nur die Ränder noch gab. Und das hat natürlich der politischen Kultur in Frankreich auch nicht unbedingt gut getan.
Dann haben wir noch von Andrea Schnader die Zuschrift bekommen. Nur zur Info, ich habe seit über 40 Jahren regelmäßig Kontakt zu meiner damaligen Austauschpartnerin in Frankreich und wir besuchen uns jährlich. Also da merkt man, dass auf der gesellschaftlichen Ebene das durchaus auch über Jahrzehnte funktionieren kann.
Ja, das ist doch ein klasse Beispiel zu zeigen, dass es wirklich breiter ist als nur zwei Regierungschefs.
Das stimmt. Sie sind kein ausgewiesener Fußballfan, haben Sie mir verraten, aber ich lasse Sie trotzdem nicht aus der Sendung, um mit einem Blick auf die EM zu schauen. Frankreich einer der Top-Favoriten. Geht der Titel nach Frankreich dieses Jahr?
Ah, mal schauen. Warum nicht? Doch, es ist so viel Unruhe im Land. Den Titel, denke ich, kann man Ihnen wünschen. Ja, doch, ich tippe auf Frankreich.
Und das könnte auch gut sein fürs Land.
Ich glaube, von der Stimmung her ist natürlich, das hatten wir damals bei der Weltmeisterschaft 95 gesehen, das hat einen starken Push für das Land gegeben. Also von daher für die Moral, beziehungsweise auch als Einstieg in die Olympia in Frankreich, wäre es natürlich eine schöne Sache.
Marc Ringel, Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, vielen Dank für Ihr Kommen.
Ich danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.